Willkommen zur 94. Ausgabe des Fotopodcasts. Mein Name ist Rainer, heute am 2. Februar 2020 und heute wird es eine etwas techniklastige Sendung. Es geht nämlich um neue Kameras von Fuji und von Nikon und um die Gerüchteküche. Es ist nämlich da einiges am Brodeln. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit seit der letzten Sendung. Bei mir war einiges los. Ich bin immer noch dabei, mein Studio einzurichten, das heißt ein Video- und Podcasting-Studio. Und das Thema Podcasting lässt sich da relativ leicht realisieren. Das Thema Video ist ein bisschen komplizierter, nicht von der Lichtanlage, das geht einigermaßen, sondern von dem Sound. Ich kann ja da mit dem Mikro nicht direkt arbeiten, wenn ich Videos aufnehme. Das heißt, ich muss ein Richtmikrofon einsetzen und dort einen trockenen, hallfreien Klang zu produzieren, ist gar nicht mal so ohne. Ich will aber auch keinen Akustiker beauftragen, der mir das Ganze ausmisst und dann abstimmt und irgendwo Dämmmatten anbringt. Das ist mir einfach zu teuer. Ich versuche das selber zu machen. Aber es ist, wie gesagt, relativ schwierig, ist nicht ganz so einfach, aber ich bleib dran und die ersten Ergebnisse solltet ihr bald hören oder sehen. Momentan nehme ich den Podcast noch bei mir in meinem Heimaufnahmestudio auf, funktioniert ja auch noch ganz gut. Und da ich so viel im Studio unterwegs bin, hatte ich natürlich wenig Zeit zum Fotografieren, war aber auch nicht so schlimm, weil das Wetter und die Beleuchtungssituation nicht zufriedenstellend waren, deswegen soweit noch keine neuen Fotos gemacht die letzten zwei Wochen, was ich ein bisschen schade finde und was mich auch ein bisschen nervös macht. Ich hatte ja gehofft, dass jetzt am Wochenende etwas besseres Wetter wird, aber es regnet hier, zumindest in der Rhein-Main-Region, relativ stark. Das heißt, rausgehen und Bilder machen ist nicht. Was hat mich sonst noch beschäftigt in den letzten zwei Wochen bezüglich dem Thema Fotografie? Ich habe mir auf Spiegel Online ein paar Bilderstrecken angeguckt. Die habe ich auch auf meinem Facebook-Account verlinkt. Könnt ihr mal drauf gucken, ist in den Shownotes hinterlegt. Über Peter Lindberg, seine letzte Ausstellung, die geplant war, die Bilder. Und zum anderen über Unterwasserfotografie, ein Thema, das ich persönlich nicht angehen werde, weil ich nicht so gern tauche. Aber die Bilder sind sehr spektakulär, könnt ihr euch mal angucken, habe ich auch verlinkt. Und dann legen wir gleich los mit der Gerüchteküche. Was ist denn dort am Brodeln? Von Fuji soll es eine neue X105 geben. Das ist eine Edelkompaktkamera mit einem fest installierten Objektiv. Ich glaube, die Brennweite war 35 mm umgerechnet bei F2. Das soll jetzt rauskommen, angeblich am 4. Februar, also übermorgen am Dienstag. Dort vielleicht mal auf den üblichen Fotoseiten nachgucken, wer sich für sowas interessiert. Also Fuji ist an sich Meister eigentlich im Updaten von Firmware. Die bringen die meisten Firmware-Updates raus. Aber mittlerweile rüsten sie ihre älteren Kameras zumindest jetzt relativ stark und relativ schnell nach. Und es kommen neue Modelle raus. Und die X100V ist nicht die einzige. Es soll auch eine X-T4 geben. Aber die Specs für beide Kameras sind noch nicht final oder noch nicht raus. Insofern bin ich da mal gespannt. Und Fuji legt ein ganz schönes Tempo vor. Die haben ja auch ein bisschen was aufzuholen, speziell im Videobereich. Und ich denke, die werden dort führend werden. Aber wir schauen mal. Also Fuji ganz stark im Kommen. Und da haben wir nachher natürlich noch bei den Neuheiten, die schon angekündigt sind, nochmal ein Modell, das da kommt. Aber Fuji ganz klar, auch was Objektive angeht, da werde ich auch noch was zu sagen, toll im Kommen. Von Olympus soll es eine neue EM1 Mark III geben, also das Topmodell. Und da bin ich auch mal gespannt, was dort integriert wird. Die Gerüchte sagen, es gibt einen sehr guten Videomodus, da hat Olympus nachgerüstet. Anfangs hieß es ja immer in den Interviews, Olympus fokussiert sich auf die Fotografen, weniger auf die Videografen, aber man hat wohl auch festgestellt, dass das eine oder das andere ohne das andere heute nicht mehr geht. Das heißt, man rüstet jetzt die Videofunktion nach und die soll angeblich aus der Hand diese High-Res-Shots ermöglichen, was bisher nur mit Stativ ging. Das heißt, der Bildstabilisator und die elektronische Stabilisierung, da muss man anscheinend nachgerüstet haben. Sehr interessant, insbesondere für Wildlife-Fotografen und für Landschaftsfotografen. Da bin ich auch mal gespannt, wie weit das funktioniert. Wobei von Olympus wurde ich dahingehend noch nie enttäuscht. Das können die eigentlich, wenn die sowas ankündigen, funktioniert es. Es ist im Prinzip immer noch der gleiche Micro Four Third Sensor und ich glaube, der hat weiterhin 20 Megapixel. Gerüchte gibt es ebenfalls von Canon. Es sollen neue R-Modelle rauskommen, also eine EOS R5 und eine R6, wobei die Spezifikationen hier auch nicht klar sind. Deswegen möchte ich da gar nicht weiter drüber reden. Aber diese Modelle sollen kommen und erstaunlich ist, dass Canon da auch ein ziemliches Tempo vorlegt im spiegellosen Segment. Man hat sich wohl jetzt komplett darauf eingeschossen und produziert jede Menge Bodies. Und leider in dem M-System, also in dem APS-C-System, da gibt es die M6 aktuell und die M50, da tut sich nicht so viel. Mein Wunsch wäre, dass Canon da ein bisschen mehr investiert, aber gut, so ist es halt. Erstaunt bin ich immer noch, dass Pentax respektive Ricoh in diesem spiegellosen Segment nicht vertreten ist. Und jetzt nach all den Jahren, wo es schon spiegellose Systeme gibt und jetzt auch in diesem APS-C oder im im Kleinbildformat, sagen wir mal, spiegellos gearbeitet wird, müsste doch eine Firma wie Ricoh technologisch die Möglichkeiten haben, danach zu ziehen. Aber die Interviews mit dem Management damals, da habe ich auch schon mal darüber berichtet, hieß es ja, dass das Spiegellose nur eine Übergangsphase ist und jeder wird irgendwann wieder auf Spiegelsysteme zurückgreifen. Weiß nicht. Irgendwann ist der Druck einfach da, da mitzuziehen, weil einfach die Optiken und das Zubehör auch auf spiegellose Systeme, die Bajonette auf spiegellose Systeme angepasst sind. Dann ist die Menge an verfügbaren Equipment so groß. Warum sollte man dann nochmal auf Spiegelsysteme zurückgehen und wieder jede Menge neues Equipment einführen, neue Bajonette oder die alten wieder reaktivieren? Weiß nicht. Also gut, aber schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Das wollte ich nur mal anmerken. Bei Pentax ist irgendwie derzeit gar keine richtigen News. Kommen wir nach, das waren eigentlich die News, die ich erwähnen wollte, die für mich nennenswert waren. Es gibt natürlich noch ein paar neue Objektive etc., aber da will ich vielleicht mal ein Objektiv-Special machen und wir kommen mal zu neuen Kameras, die angekündigt sind, nämlich zum Beispiel die Nikon D780, Nachfolgerin der D750. Hierzu kann man vorab schon mal sagen, es wurde auch langsam Zeit. Die D750 ist im September 2014 announced worden, ist also schon fast 5 bis 6 Jahre alt, also 5,5 Jahre. Das wurde auch höchste Zeit. Aber man muss auch sehen, dass Nikon sehr viel in der letzten Zeit in die spiegellose Welt investiert hat. Und ich war überrascht, dass überhaupt noch ein Spiegelsystem herauskommt. Aber man hat die DSLR-Fans nicht im Stich gelassen und hat ein neues Modell präsentiert. Die Bildauflösung der D780 ist die gleiche in etwa wie die D750, wobei ein komplett neuer Sensor zum Einsatz kommt. Der ist nämlich rückseitig belichtet, während die 750er noch eine Frontseitbelichtung hatte. Man verspricht sich darüber, dass die Lichtausbeute besser wird und das Ganze besser funktioniert. Die ISO-Range wurde auch angehoben, die geht jetzt bis 204.000 statt nur bis 50.000, wer es braucht. Ich habe das noch nie gebraucht, aber gut. Die Serienbildaufnahmen wurden auch ums Doppelte erhöht, statt 6,3 wurde jetzt auf 12 aufgerüstet. Das ist schon mal ein deutlicher Zugewinn und man hat ein Hybrid-AF integriert statt den alten Kontrast-AF. Das soll jetzt in etwa genauso schnell laufen wie bei den spiegellosen Systemen. Das Display wurde auch aufgerüstet. Es hat jetzt im Prinzip die doppelte Auflösung fast wie vorher, also 2,4 Millionen Subpixel statt 1,3 Millionen Subpixel. Und es hat einen Touchscreen, also was die Bedienung angeht, ist es doch deutlich besser geworden. Und was heute eigentlich Standard ist, nämlich per Touch das Ganze zu bedienen. Die neue 780 macht 1000 Bilder mehr pro Akkuladung, das heißt, man hat die Akkukapazität aufgerüstet. Das Ganze, statt früher 1200 macht man jetzt 2200 Bilder pro Akkuladung. Man hat auch eine andere Speicherkartentechnologie, die Anbindung, man hat jetzt UHS-2 statt UHS-1 und man hat sich aber den Blitz gespart. Früher war ein Blitz eingebaut in der 750er, den hat man jetzt nicht. Allerdings bei einer Kamera in der Klasse nehme ich an, dass die Leute, die sie benutzen, Hochzeitsfotografen etc., eh einen externen Aufsteckblitz haben. Natürlich signifikant, Videoaufnahme in Full HD mit 120 Bildern statt mit 60 und die Kamera macht 4K-Aufnahmen, was die 750 aus dem Jahr 2014 natürlich nicht hat. Die Verschlusszeit wurde erhöht auf ein 8000stel, die mechanische, statt ein 4000stel vorher. Natürlich aufgrund der höheren Batteriedichte, das heißt mehr Bilder, die ich machen kann, wurde die Kamera vermutlich auch deshalb ein bisschen schwerer, die wiegt jetzt 840 Gramm statt 750 Gramm. Und das Signifikante eigentlich ist der Preis, der kostet, die Kamera kostet jetzt 2500 Euro knapp. Das ist der UVP, den Nikon benennt, statt über 1000 Euro Straßenpreis der D750. Das ist also wesentlich teurer geworden. Wenn man eine D750 hat und schaut sich die Features der D780 an, muss man natürlich konstatieren, dass die in fast jeder Beziehung besser geworden ist. Das heißt, bis auf die Auflösung, aber neuer Sensor, das heißt die Bildqualität, die Firmware, die Geschwindigkeit, das Ganze drum und dran ist wesentlich besser geworden. Muss man das jetzt investieren? Weiß ich nicht. Wer sich die Specs anguckt, der wird vielleicht vermuten, bei der 780 heißt, das ist eigentlich so eine Art Z6, nur mit Spiegel, und dem kann man auch schwer widersprechen. Jetzt kann man natürlich überlegen, okay, brauche ich das oder gehe ich gleich auf die spiegellose Welt, da sie eh die Zukunft ist? Schwere Sache, müsst ihr entscheiden. Es gibt draußen zu Recht auch noch genug DSLR-Fans, die auch noch das Glas dazu haben, die sagen, nee, warum nicht nochmal in eine Kamera mit Spiegel investieren, macht eigentlich bei dem Equipment, das ich habe, durchaus Sinn. Dann sollte man das auch tun. Ich glaube, die Kamera macht hervorragende Bilder. Wer inzwischen bei dem Preis mit der Bildauflösung zufrieden ist, wem die genügt, der sollte eigentlich hier zugreifen. Zusammenfassend kann man sagen, ich halte die D780 für ein sehr gutes Tool für Semi-Profis und Profis, die dort bedenkenlos eigentlich kaufen können. Kommen wir zu einer weiteren Neuheit, nämlich von Fuji. In den Rumors habe ich ja schon erwähnt, dass es eine X-T4 geben soll, aber Fuji hat erstmal vorab eine X-T200 angekündigt. Ihr kennt vielleicht noch die X-T100, die ist von 2018 und jetzt gibt es schon eine Erweiterung in 2020. Und der Grund hierfür wird wahrscheinlich sein, dass Fuji bei diesem Einstiegsmodell, darum handelt es sich, also die konkurriert so irgendwie mit der, das ist ja eine APS-C-Kamera, mit der Sony 6400, 6500 in dieser Range, dass dort essentielle Fähigkeiten gefehlt haben, insbesondere im Videobereich. Und wir können uns mal angucken, die X-T200 gegenüber der X-T100, wo denn die Unterschiede eigentlich sind. Die Auflösung, APS-C typisch, ist bei 24 Megapixel. Die einzigen, die da ein bisschen rausragen, sind Canon derzeit mit der M6 mit 32 Megapixel, aber 24 ist dort der Standard. Die Kamera macht 8 Bilder pro Sekunde statt 6 Bilder pro Sekunde, wie die X-T100 vorher. Und die Auflösung im Videobereich, die hat sich massiv geändert. Die X-T100 hatte nur Full HD gemacht und die X-T200 macht 4K mit 30 Bildern pro Sekunde. Allerdings die Aufnahmedauer pro Aufnahmesession ist auf 15 Minuten beschränkt. Das war vorher bei der X-T100 knapp 30 Minuten. Das ist natürlich nicht so dolle, allerdings in der Praxis, also wenn jetzt jemand wirklich längere Zeit am Stück filmen will, ein Interview oder so, dann holt er sich auch nicht diese Kamera, sondern eine andere. Insofern ist das verschmerzbar. Das ist ein gutes Tool für Fotografen, auch wenn die Video-Features nachgerüstet wurden. Der Akku ist der gleiche von der Kapazität und man hat aber die USB-Version auf 3.1 abgedatet und ist nicht mehr bei 2.0, und manche andere Hersteller, das muss man sagen, haben immer noch 2.0 im Einsatz, selbst bei aktuellen Kameras, und das ist echt beschämend, weil die Chips kosten fast nichts und die Anbindung kann nicht so kompliziert sein. Man fragt sich, warum nicht jeder schon längst auf USB 3 Standard arbeitet. Eine schöne Sache ist, das Display ist jetzt 3,5 Zoll statt 3 Zoll groß und die Display-Auflösung hat sich verdoppelt auf 2,76 Millionen Bildpunkte, also mehr als verdoppelt statt früher. Das heißt, der Bildeindruck, was man da hat auf dem Display, sollte besser sein. Der Suchertyp ist natürlich weiterhin elektronisch. Da hat sich nichts getan. Auch bei dem Rest der Ausstattung ist es in etwa gleich. Sollte man updaten, wenn man eine X-T100 hat? Schwer zu sagen. Ich würde die ersten Tests mal abwarten und mal gucken, ob die Bildqualität wirklich unterschiedlich ist, was ich nicht glaube. Ansonsten, wenn man wirklich Videos drehen will, die Kamera hat einen Eingang für Mikrofone, zum Beispiel für Videoarbeiten, dann könnte man es machen, wobei im Videobereich gibt es deutlich bessere Kameras für das Geld. 849 Euro mit Optik wird es ein bisschen teurer werden, mit Kit-Optik. Und bei der bleibt es ja nicht. Das heißt, das wird dann nochmal ein bisschen teurer. Muss man sich gut überlegen. Ich glaube, von der Bildqualität selber und den 2 Bilder mehr pro Sekunde, wenn man jetzt 10 Bildaufnahmen macht, das wird es nicht reißen. Ansonsten ist die Kamera in puncto Ergonomie natürlich verbessert worden, stimmt. Muss jeder für sich selbst entscheiden, aber es ist eine klasse Kamera, gute Einsteigerkamera für Fotografen. Dazu hat Fuji eine neue Optik angekündigt. Die Fuji-Optiken gelten ja als relativ teuer, was auch sind. Also gelten nicht nur, die sind auch relativ teuer. Hat mich damals abgeschreckt, in diesem Segment zu investieren. Aber man hat jetzt eine 35mm f2, also eine XC 35mm f2.0, so heißt die Optik, die gleiche optische Güte hat wie das doppelt so teure Modell mit 2er Blende. Es hatte beim Plastikbajonetten, ist aus Plastik, ist also von der Verarbeitung nicht so gut, ist auch nicht gedichtet, aber dafür eine Top-Bildqualität, natürlich Verarbeitung. Wenn man lange fotografieren will, mehrere Jahre damit, muss man sich halt überlegen, ob man nicht doch 400 Euro statt 200 Euro für die XC 35 F2 ausgeben will. Aber immerhin hat Fuji reagiert und bringt auch billigere Optik mit einer extrem hohen Güte raus. Muss man auch mal konstatieren, ist sehr löblich. Und das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich habe jetzt sonst keine sonstigen Fotografen-Themen angerissen, weil mir auch die Zeit gefehlt hat, das vorzubereiten. Deswegen heute etwas techniklastig. Und ich werde versuchen, in den nächsten 2 Wochen mal wieder ein bisschen mehr fotografische Themen ranzubringen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ich wünsche euch, dass euch alles gelingt, was ihr euch vorgenommen habt. Wenn euch das gefallen hat, gerne wieder in 2 Wochen zu einer neuen Folge des Podcasts. Ansonsten meine ultimative Ausforderung wie immer, geht den Idioten aus dem Weg. Und wir hören uns wieder in 2 Wochen, wenn ihr mögt. Bis denne.